Hey.
Oh Gott.
Hey du, Hörerin. Na, habe ich dich erwischt? Habe ich dich dabei erwischt, wie du wieder etwas sehr, sehr Gutes tust, nämlich Deutschlands fabelhaftesten Podcast zu hören? Herzlich willkommen, es ist soweit, eine neue Folge WIMAF. Wiedersehen macht Freude, der sympathische
Freude.
Podcast mit Herz und Nieren. Oder was da auch noch, was ist da noch
mit
so?
Mit Herz und Herm.
Und Dickdarm. Weiß nicht, was
okay,
da noch alles drin rumschwimmt.
Distanzieren von.
Alles, was da so drin ist, das gibt's, das ist auch in diesem Podcast drin. Und ich persönlich freue mich wahnsinnig, dass ihr euch auch dieses Mal entschieden habt, wieder zu hören, was wir heute erzählen. Ich weiß, ich stecke ja nur in meinem eigenen Kopf, deswegen kann ich nur sagen, wie ich das empfinde. Aber ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern zusammen mit der in der Regel äußerst charmanten, wahnsinnig intelligenten und unverwechselbar einmaligen Maria Lorenz.
Hi.
Hallo Maria. Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir. Ich freue mich, dass die Leute alle wieder dabei sind.
Ich lande gerade mit dem Flugzeug, was man super laut gehört hat, in unserem Wohnzimmer.
Ne?
Ja. Ja, aber ist doch egal.
Ist ja egal.
Du, wir sind doch auch nur Menschen. Menschen
halt
fliegen Flugzeug.
Dieser Podcast bleibt Street. Also ich freue mich sehr, dass, und ich sage es zum dritten Mal, dass hier wieder alle ja, ihr Ohr in den Podcast...
Das ist etwas repetitiv hier gerade.
Ja, ich will von dir eigentlich eine Aussage erzwingen, dadurch, dass ich dir die ganze Zeit meine vor die Nase halte. Wie es dir damit geht, dass dir gerade wieder zugehört wird von vielen, vielen Menschen?
Gut.
Okay, ich kann dich also nicht dazu bringen.
Stell doch mal unseren Gast vor, Nils.
Ja, wir sind nicht alleine, denn sonst würde dieser Podcast keinen Sinn machen, sondern wir haben heute einen, ich möchte fast sagen, Freund zu Gast. ich bin mit ihm schon durch das Podcast-Business gegangen, durch dick und dünn. Wir sind zusammen groß geworden. Wir werden auch zusammen untergehen. Aber bis dahin surfen wir die Welle und genießen den Ruhm, den uns auch das Podcast-Business bringt. Wir hatten schon lange vor den Podcasts ein Wrestling-Team zusammen, das pazifistischste.
Das einzige pazifistische
Wrestling-Team der Welt, weil wir nie einen Kampf gemacht haben, dadurch auch nie einen verloren haben. Und viele von
dadurch
euch.
Dadurch auch null Fans haben.
Viele von euch. Nee, null Fans kann man nicht sagen.
Nee, stimmt, ich bin Fan.
Aber viele von euch werden ihn vielleicht kennen. Von seiner Seite Herms Farm. viele von euch kennen ihn sicherlich von der geraden 9, nee, schiefe
falsche
11,
9.
Falsche 9. Von der falschen 9. Der ein oder andere mag ihn eventuell kennen als Markenbotschafter der Firma Adidas oder nee, keine Ahnung.
Oder vielleicht auch schon mal eine U-Bahn gesehen.
Vielleicht auch schon mal eine U-Bahn gesehen. Auch die Taubenfans unter euch werden sicherlich sein Bild auf ihrem Alltag kleben haben. Aber die allermeisten, wage ich jetzt zu sagen, von euch, werden ihn kennen als das schlauste und höflichste Mitglied der Gästeliste Geisterbahn. Bei uns ist heute unser geliebter Herm.
Hallo.
Hallo, Herm.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich hoffe, mein Flugzeug hat euch gerade nicht gestört in der Aufnahme.
Naja, ist okay.
Würdest du sagen, dass ich schlauer bin als du? Oder hast du das?
Ich glaube, dass du bestimmt schlauer bist.
Nee.
Doch.
Unentschieden.
Einigen wir uns auf unentschieden.
Wie würde denn, wenn wir jetzt so einen Abend machen würden mit euch als dem einzig pazifistischen Wrestling-Team, was würde da passieren? Gäbe es einen Ring?
Ja, klar.
Ja, klar.
Und was würdet ihr in diesem Ring machen? Erstmal, was ist eure Einlaufmusik?
Bingo.
Oh, Nils?
Oh,
der Postmann.
Kommt jetzt die Einlaufmusik?
Ja. Herr, was wäre deine Einlaufmusik?
Wir hatten Einlaufmusik. Das
schwierig auch, sich zu entscheiden.
Ja,
ne?
Wir hatten einmal eine, das war Owner of a Lonely Heart, weil das so ein super langes Intro hat und so.
Und ist das Intro von, diese Original hier Beverly Hills, 90210.
War das so?
Diese ganze Anfangsstelle, diese komische, die ist der Anfang von 90210 Beverly Hills.
Passiert auch so ganz viel in dem Intro, bis das irgendwann mal losgeht,
ja,
der Song.
Ja, aber ist super, ne?
Ich habe gerade gesagt, dass Owner of a Lonely Heart unser Intro ist.
Ja, aber dieser Break.
Ja.
Da gibt's doch diesen geilen Break. Da ist noch dieses Bass.
Und singt den Nils?
Ja, oder kriegt ihr da nicht GEMA-mäßig Probleme, wenn Nils die Songs hier so perfekt
gar keine so tatsächlich.
Own of Lonely Heart war Yes, glaube ich, ne?
Ja.
Ist ja eigentlich so eine Prog-Band. Mhm. Eigentlich ist das eine Prog-Rock-Band.
Was wäre dein Lied?
Mein Einlauflied? Mhm. Far From Over von Frank Stallone.
Ich finde übrigens Einlauflied ein sehr gutes Wort. Ich faste ja regelmäßig, ich habe auch eins.
Far From Over von Frank Stallone.
Ah ja.
Richtig guter Einlaufsong.
Ich habe My Heart Will Go On von Celine Dion. So. Wie fandet ihr denn den Film?
Ja, wir reden heute über einen Film aus unserer Reihe. Ihr wisst alle, wir gucken rein, wir gucken alle Nicolas Cage-Filme, alle Julia Roberts-Filme, wir gucken alle Teile von Twilight, alle Rocky-Teile, viele, viele Reihen mehr. Und eine Reihe, die wir schon ganz früh angefangen haben in diesem Podcast, ist es, alle Filme des Regisseurs Rennie Harlan zu gucken. Wir gucken den nicht chronologisch. Wir haben da unter anderem schon Cliffhanger geguckt und die Piratenbraut mit einem wahnsinnig glücklichen Matze Hilscher. Und jetzt haben wir wieder einen sehr frühen Film von Rennie Harlan, einen seiner ersten, geguckt. Und zwar, ich glaube, im Original heißt der The Adventures of Ford Fairlane und in Deutschland hieß der Ford Fairlane Rock'n'Roll Detective. Und kleines Kuriosum vielleicht schon gleich zu Beginn, in Deutschland war dieser Film FSK 18.
Ach, ja. Ich habe den im Zug geguckt.
Ach, wirklich?
Ja. Wahrscheinlich wegen den Kessensprüchen.
Hast du aber dir hoffentlich ein eigenes Abteil.
Ja, ja, ja.
So, und
man hat jetzt nicht nackte Haut gesehen.
Nee, ich glaube, das war wirklich, weil die Sprüche zu krass waren und so, weil da auch mal Fotze gesagt wurde. Stimmt. Und
ja, generell so das Frauenbild in dem Film. Aber
das ist vielleicht, kann man vielleicht mal drüber reden, das ist vielleicht etwas schwieriger, auch schon aus damaliger Sicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich den so in den Mitte der 90er das erste Mal gesehen habe. Die Hauptrolle spielte Andrew Dice Clay, Ford Fairlane ist von 90, glaube ich, oder so. Und damals war Andrew Dice Clay ein wahnsinnig erfolgreicher Stand-up-Comedian in Amerika, den kannte jeder. Der hat so Hallen gefüllt. Und ich habe den Film so irgendwann Mitte 90er das erste Mal auf Video gesehen. Der ist ja in Deutschland auch nie so groß gewesen. Aber ich wusste, dass ich den eigentlich ganz cool fand, weil der irgendwie, weil das halt ein Krimi war, der so ein bisschen läppsch war. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und ich fand tatsächlich die Idee ganz cool, dass ein Detektiv in der Plattenbranche ermittelt.
Das habe ich auch mehrere Fragen dazu.
Ja, das fand ich irgendwie so viele Fragen.
Da hat er sich ja eine Nische gesucht, ja, von der man dachte, dass sie gar nicht existiert. Ja,
das fand ich aber irgendwie cool. Das fand ich eine gute, eine originelle Ausgangssituation. Aber
ich dachte auch, weil das fängt so an und dann kommst du da hin, Konzert, dachte ich, ach cool, jetzt bestimmt ein Film mit 1000 Auftritten von irgendwelchen Bands und so, die dann so sich die Türen, aber nix.
Nee. Sie werden nur andauernd genannt.
Ja, ich glaube, ich habe aber nur drei Bands gehört, die genannt wurden.
Ja.
Und zwar Milli Vanilli.
Stimmt.
Guns N' Roses und noch irgendeine.
In Excess.
Ja. Und das Lustige war, ich habe
im die haben mit dem Koala-Bär bezahlt.
Stimmt.
In Excess.
Aber vor seiner Tür wartet Tone Lock und rappt ihm was vor.
Ja, oh, stimmt. Und ich habe nämlich dann mal geschaut mit Milli Vanilli,
ja,
weil ob zu dem Zeitpunkt des Films schon klar war, dass Milli Vanilli,
ja, und?
Weil er hatte nämlich einen Fall von Milli,
stimmt,
Vanilli kürzlich übernommen und den hat er gerade gelöst.
Und war das der Fall, wer da wirklich singt?
Und dann habe ich geschaut, der Film kam, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in den USA auch so war, am 15. November 1990 ins Kino und am 14. November 1990 hat Frank Farian zugegeben,
wirklich,
dass Milli Vanilli nicht singt.
Wie lustig.
Also können wir davon ausgehen, dass sie es noch nicht wussten.
Also nehmen wir mal an, dass das auch der Grund war, dass der Film kommerziell nicht erfolgreich,
richtig,
war.
Richtig. Da wurde natürlich
weil der Rest dann
Boden
auch,
unter den Füßen.
Ja, weil dann der Rest auch so. Stimmt denn der Rest?
Ja.
Ich habe den Film vor allem ausgewählt, weil es da so ein bisschen um Rock und Metal geht, was ja dein Metier ist, Herm. Und weil Ford Fairlane in der deutschen Version die Synchronstimme von Alf hat, Tommy Pieper.
Und wegen die Frauenfeindlichkeit hattest du für mich ausgesucht extra? Oder habe ich da auch meine eigene?
Die habe ich merkwürdigerweise extrem verdrängt. Das war mir gar nicht
naja,
mehr bewusst,
wenn man den, glaube ich, so als Kind guckt, keine Ahnung.
Ja, ich
man
war
ist
ja Mitte
auch so
90er war ich ja nur kein Kind mehr.
Aber ich habe tatsächlich auch, ja, Nils, warst du. Wir haben dich alle gesehen. Ich habe tatsächlich sogar irgendwann so ein bisschen aufgehört, Notizen zu machen. Und ich habe trotzdem sehr viele, weil also wir kennen das ja aus diesen 90er-Filmen, auch aus den 80ern, dass es auch oft irgendwie schwierige und problematische Äußerungen geht Frauen gegenüber und auch viele rassistische Sachen und so. Und man hat sich an so ein gewisses Grad irgendwie so insofern gewöhnt, dass das natürlich aus der Zeit irgendwie passiert ist so.
Ja.
Aber der Film hat mich echt irgendwann, ich war so wütend. Ja. Also das war irgendwann so krass, dieses Frauenbild. Und ich habe dann, normalerweise recherchiere ich Trivia, habe ich hier auch. Hm. Ich habe dann aber irgendwann bin ich hängen geblieben in diversen Artikeln über diesen Typen, also über diesen Andrew Dice Clay. Ja. Und habe mir mal so sein ganzes Leben durchgelesen und bin auf seiner aktuellen Instagram-Seite gelandet, auf der er übrigens wahnsinnig aktiv ist. Und was soll ich euch sagen? Richtig guter Typ.
Ich fand das, ich wusste nicht, dass das ein Comedian ist und so. Ich habe das erst nach dem Film rausgefunden. Und habe dann so ein bisschen geschaut und habe gesehen, dass der danach halt auch dann ein bisschen eingebrochen ist, auch weil dann seine Art der Comedy raus ist.
Ja.
Und dann aber jetzt kommt er so langsam wieder und hatte irgendwie 2016 eine neue Serie und so. Ich weiß auch nicht, wie die dann so lief. Aber das fand ich auch. Und aber ich fand das auch, ich habe auch mir auch gedacht, als Kind hätte ich den wahrscheinlich auch cool gefunden, den Film. Einfach weil so die Mischung aus Detektiv und dann auch so mit Rock und so wäre schon cool. Aber
hier, ich zeige gerade Herrn ein Foto von seinem aktuellen Instagram-Account.
Ja, ich finde, der ist so, wie wenn man Gene Simmons nimmt und das nochmal mal 5 oder so. Einfach und, so ein lüsterner.
Das aktuellste Foto ist auch direkt so ein Ausschnitt von so einer Frau. Naja, also schwieriger Typ, da sind wir uns alle einig. Und
ich habe mich auch die ganze Zeit im Film gefragt, der Typ, der Hauptdarsteller, gilt der jetzt als hübsch? Also war der 1990, war das ein cooler, hübscher Typ, so wie er aussieht? Weil
ich glaube, 1950 war der hübsch.
Nee, ich glaube nicht, dass der, also ich habe nicht den Eindruck, dass der als hübsch galt.
Nee, aber ich glaube, der galt so als charismatisch. Ja. Weißt du, so dieses Selbstbewusstsein. Genau. Aber habe ich mich auch gefragt, weil er ist ja da auch so der Frauenheld und so, der wird ja auch so dargestellt. Und ich kann mir aber vorstellen, dass so einer wie der, wenn der so mit diesem Outfit und diesem Style so auf Tour ist, dass der schon auch die Moleskin so, also diese etwas, aber so vielleicht, ich glaube, die waren halt nur im realen Leben alle gute 25 Jahre älter als die im Film.
Ja. Es geht ja auch ein bisschen darum, dass er so ein bisschen so ein laufender Anachronismus ist. Also während alle so Pop und irgendwie alles so austauschbar ist, ist er immer noch so der ehrliche Rock'n'Roller, der mit einem ehrlichen Auto rumfährt, nachdem er sich sogar benannt hat, der ein Zippo im Gurt hat.
Ein eigenes Fach.
Ja, überhaupt, er ist voll ein Handwerker. Der hat so einen Handwerkergurt gehabt.
Das ist das Erste, was man sieht am Anfang des Films, ist, wie er so seine Zigarette aus dem Fach an seinem Gürtel und dachte ich, geil, jetzt hat er bestimmt tausende so
Und Sachen. Das ist voll so ein Gimmick-Gürtel.
Aber nix, nur einfach Zigaretten und
ist ja dann auch so, dass er macht sich im Club eine Zigarette, dann kommt direkt ein Typ, fort, du kannst hier drin nicht rauchen, also diese Gesundheitsapostel und dann sagt er, okay, und tut so, als drückt er sie aus und dann holt er sie wieder raus und so. Also wir merken, er ist ein Mann, der nach eigenen Gesetzen lebt.
Ja, ich fand es auch gut, dass es echt nicht okay ist, dass er im Club eine Zigarette raucht, aber dass er seine Waffe dabei hat, war völlig in Ordnung.
Ich fand auch die, weil ich hatte keine Ahnung, was es in dem Film geht und so, aber ich fand der...
Oh, ich auch
der,
nicht, ich hatte gehofft, dass wir das gemeinsam uns erarbeiten können. Ich habe überhaupt nicht verstanden.
Ja, das habe ich auch noch sehr viele Fragen zu. Aber für mich war so gefühlsmäßig, hat der Anfang das direkt alles auf eine gewisse Ebene gehoben, weil nämlich, also wie du schon sagtest, der Typ die Synchronstimme von Alf hat, also von Tommy Pieper.
Ja.
Und dann einfach so ein cooler Typ sitzt am Anfang am Strand mit seiner Welle in der Lederjacke und dann hat er halt die Stimme von Alf.
Mit dem Kuhmuster.
Ja. Das hat er erst zur Trauerfeier an.
Nee, das ganz am Anfang, der ersten Szene am Strand hat er die.
Hat mit
das
auch
dem,
schon
an. Ja, weil das ist die gleiche Nacht.
Ach stimmt.
Er sagt ja, vor 4 Tagen fing es an.
Ach stimmt.
Mit diesem roten Kragen auch dazu. Ja,
und dann erzählt er nämlich, ich bin Ford Fairlane, der Rock'n'Roll-Detektiv. Und dann kommt der erste Satz, den er im Film sagt, mit der Stimme von Alf. Ich komme in die schärfsten Clubs, in die schärfsten Garderoben und in die schärfsten Frauen.
Ja.
Und dachte ich so, okay.
Das ist das Erste, was wir so.
Die Tonalität des Films ist
total.
Man muss auch mal dazu sagen, was auch extrem krass ist, dass Tommy Pieper, der den spricht, spricht alles Deutsch aus. Der sagt auch immer Rock'n'Roll.
Ja,
der sagt den ganzen Film immer Rock'n'Roll. Ich bin der Rock'n'Roll-Detektiv. Das ist echt so, Alter.
Da hat man ihm bestimmt gesagt, pass auf, du machst es wie bei Alf, du ersetzt nur immer Katze durch Mädchen.
Und was auch geil ist dass der immer so, der macht dann immer so, wenn der glaubt, einen besonders guten Witz gemacht zu haben, macht der immer, wow! Und der Tommy Pieper synchronisiert das so lustlos, dass der macht dann immer so einen Gag und so, wow!
Ja, so genau.
Ja, und er macht aber mit den, also der schaut mir den Kopf ab und so, der so,
ja.
Au!
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Au, au.
Und er macht aber so, das ist ganz schlecht.
Ja, wie gesagt, er ist so, eine, er ist so seine eigene Soundmaschine.
Ja, ja.
Au! Ja, also, und dann auch immer dieses Übertrieben, das kann man jetzt natürlich sehr schlecht zeigen, weil man insgesamt nichts zeigen kann im Podcast, ja. Aber wie er auch immer so diese übertriebene Bewegung macht, wenn er so Sachen irgendwie so, ja, ja. Irgendwie so, sich irgendwo hernimmt und sein
Ehe. Das hat auch für alles Fernbedienung.
Ich dachte, ey, ich dachte so, boah, der ist die einzelne Sehne. Entzündung. Das ist alles immer so komisch rausgeholt und Brille auf.
Naja, na, der macht quasi so Elvis, das soll ja alles genau. So Elvis-Bewegungen.
Aber er macht sie halt ungefähr, also er macht es halt, als wäre so es so eine Satire oder so. Naja,
aber das fand ich irgendwie cool, das finde ich auch immer noch irgendwie lustig daran, dass also wenn er seine Sonnenbrille rausnimmt, dann macht er auch so die Arme, schüttelt die Arme so aus, ja. Und setzt dann erst die Brille auf und so. Alles so Elvis-Bewegungen.
Aber lass uns doch mal, also wir beginnen mit dem Konzert von Black Plague, der ja. Metalband, wo jemand mit einem Seil auf die Bühne kommt, der Sänger, und ich möchte, dass mindestens einer von euch ab jetzt nur noch so auf die Bühne kommt, weil ich das genervt fand, von einer Felswand runter an einem Seil.
Komplett brennend.
Auch. Und stirbt dann Oscar-reif, muss man dazu sagen. Also wirklich, deswegen kein Wunder, dass niemand geschnallt hat, ewig im Publikum, weil es wirklich einfach gar nicht.
Aber was geil ist, dass die ganze Band sofort aufhört zu spielen, außer der Schlagzeuger. Der spielt einfach immer weiter, der kriegt einfach nichts mit.
Ja, und das ist sozusagen der Startschuss, der Mord, vermeintliche Mord.
Aber der fällt einfach um, ne?
Der erstickt irgendwie.
Ah. Irgendwie vergiftet oder wie sowas.
Genau, und dann denken alle, es ist eine Überdosis.
Und man muss dazu sagen, es ist ein Riesenkonzert, die sind riesig bekannt, aber Ford Fallon kann die aus irgendeinem Grund nicht leiden. Er sagt, Black Plague, das war vielleicht mal eine Sache, die früher eine Milliarde Bauern umgebracht hat, aber die neue Black Plague ist noch schlimmer. Ah. Und da dachte ich, okay, warum hat er so einen Hass auf die Band? Aber es wird nie aufgelöst.
Es ist eben nichts, dieser moderne Rock.
Die haben ihm vielleicht auch ein paar Groupies weggenommen, weiß man nicht, ne?
Ja.
Auf jeden Fall ist das genau der Punkt, bis zu dem ich die Story verstanden habe.
Richtig, ich auch.
Und ab da an wurde es irgendwie wild, also weil dann ruft ihn ein ehemaliger Freund an, der jetzt Radio-DJ ist, dessen Frau, Tochter, Schwester, ehemalige Freundin weg ist, unklar. Ja. Und die soll er suchen, dann wird der umgebracht, dann kommt eine Frau zu ihm und sagt ihm, er soll genau das gleiche Mädchen suchen. Und es ist mir nie so ganz klar, warum er dieses Mädchen sucht, was...
Ich glaube, also wenn ich die Story verstanden habe, ist, er geht davon aus, dass ein Groupie was damit zu tun hat, mit dem Tod des Sängers, aber löst nebenbei noch vier andere Fälle, die irgendwie auch damit zu tun haben. Das hat mich so verwirrt.
Er sucht ja nach ihr und findet sie dann im aktuellsten Video von dem Sänger, der da am Anfang gestorben ist.
Zuzu Perez, meint ihr?
Ja.
Nee, Petal oder so.
Oder Zuzu Pebbles. Petal. Nee, ich dachte Perez.
Nee, Petal, also steht zumindest.
Ah, ja, okay.
Aber was auch schön, also im Zuge dessen wird er auch seine Arbeit überhaupt vorgestellt, die Leute machen sich so ein bisschen über ihn lustig, stimmt, dass er Rock'n'Roll-Detektiv ist, aber er sagt mal, ey, ich bin Profi, das ist halt mein Gebiet, die Musikindustrie ist halt mein Sumpf, in dem ich das meine Fälle löse, und er hat auch eine Assistentin.
Ja.
Und er sagt, das ist die einzige Frau, die er respektiert.
Ja, und zwar sagt er das und danach ruft er sie an und respektiert sie halt null. Legt einfach mitten in ihrem, bitte leg nicht auf, klick.
Ja, und
so witzig.
Ja. Aber und dann sieht man das Büro, in dem sie arbeitet, aus welchem Grund auch immer, im komplett Dunklen, und sie arbeitet die ganze Zeit da immer. Sie ist immer Tag und Nacht dort.
Mhm. Das ist dieses Haus am Strand, ne?
Ja.
Mhm. Ist ja auch das Büro? Mhm. Okay. Und das fand ich dann sehr lustig, weil das Problem an der Musikindustrie ist natürlich, dass die ganzen Musikstars, die zahlen nicht mit Geld.
Ja.
Ja.
Die zahlen mit Drumsticks, wird immer wieder gesagt, die würden alle mit Drumsticks zahlen.
Im Prinzip mit Merchandise auch ein bisschen so, aber auch Sachen, die sie selber von ihrem Körper entfernen.
Und ein Fall, den er gelöst hat, da wurde er mit einer Golduhr bezahlt.
Das war jetzt der aktuelle Fall, den er gelöst hat.
Mit den Mädels da.
Josie und die Pussycats, eine wahnsinnig bekannte Band. Und den hat er einen Stalker vom Hals geschafft.
Genau, das fand ich nämlich gut, weil er betont nämlich, dass die Assistentin die einzige Frau ist, die er respektiert. Und dann geht er einem Stalker hinterher, der den Pussycats nämlich auflauert und so.
Aber können wir ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wie er diesen Fall löst? Er löst den Fall, indem er sich den Stalker greift, ihn mit den Pussycats in einen Raum steckt, sie kurz so tun, als würden sie seinen Penis abschneiden, dann machen wir doch nicht, Ende.
Nachdem er eine Nacht lang in seinem Kofferraum war auch.
Ja.
Ah ja, okay.
Und dann wirft er ihn ja noch irgendwie.
Also im Prinzip ist es nur eine kurze psychologische Behandlung.
Ja. Ja. Dann okay. Springt er noch aus dem Fenster und dann landet er inmitten dieser Rap-Crew und macht ihren Ghetto-Blaster
kaputt. Da wird er wahrscheinlich erschossen auch.
Was wir natürlich aber noch nicht besprochen haben, ist ganz am Anfang, als er in dem Club ist und wir quasi lernen, dass alle Frauen letzte Nacht Sex mit ihm hatten und er nicht zurückgerufen hat, ist, weil seine Nummer ist 500 Perfect.
1800 Perfect, eine kostenlose Nummer, perfect. Sagt er auch.
Ja. Dass sein Getränk Sambuca-Milchshake ist.
Ja, und da ist natürlich, gehen natürlich alle meine Softspots auf Superalarm. Weil wo kriege ich das her? Ich muss das ist doch die geilste Idee aller Zeiten, ein Sambuca-Milchshake. Ich raste volle Kanne aus.
Aber reicht
mach ich
schon?
Dir morgen. Reicht versprochen.
Aber wieso denn morgen? Morgen geht es mir bestimmt schlecht.
Ganz ruhig.
Aber wieso hat der gebrannt? Das habe ich nicht verstanden.
Weil Sambuca wegen zündet Sambuca. Man ja immer so an. Ja,
das sind auch diese kleinen Schnäpse. Mhm.
Okay. Also
macht das ist immer, nicht, das sind immer Leute, die Leute so auch, wo diese, das ist doch, wo die Kaffeebohnen genau. auch drin sind, ne?
Ja. Okay. Es gibt Leute, die zünden Sambuca an, was ja natürlich, wir wissen alle, eigentlich totaler Käse ist, weil ich trinke.
Aber es sieht halt cool aus.
Trinke ja nicht Alkohol, um den Alkohol zu verbrennen.
Ja. Ist auch saugefährlich, wenn man sieht ja nicht, wenn Alkohol
drin ist. Es ist auch sehr gefährlich, wenn man so betrunken ist wie ich ab und zu früh und dann einfach einen Strohhalm reinsteckt, bevor man es auspustet. Einfach nur für alle mal als kleine Warnung.
Ich kann auch noch eine Warnung loswerden. Ich habe mal auch in vollem Übermut mit Sambuca getrunken in einer Bar, wo der angezündet wurde und der Typ neben mir, es war so ein aufgepumpt, der hat gesagt, ich zeig dir, wie man den ausmacht. Und dann wurde der Sambuca brand, hat er einfach seine Hand auf das Glas und hat den dann getrunken und dann soll ich es nachmachen und ich habe dann nicht so richtig gecheckt, dass da ein Unterdruck entsteht und sich dann das Glas an meiner Handfläche festgebrannt hat. Und dann hatte ich sehr lange ein 5-Mark-Großstückes Wunde, die mich an diesen Zwischenfall erinnert hat.
Ist euch aufgefallen, dass der Stalker, den er ja in dem Club findet, war offensichtlich einfach alle sicherheitshalber in den Club gehen, damit er das schnell machen kann, einen Koffer dabei hat, in dem eine funktionierende Lichterkette ist? Ja. Okay, gut. Das wollte ich einfach nur... Ne?
Auch dass man so zeigt, okay, er ist ein Stalker, weil nämlich Stalker haben immer einen Aktenkoffer dabei mit einem kleinen Schrein drin von der Band, wo sie
Fan von sind. Das ist doch eine gute Idee.
Aber nicht nur so eine funktionierende Lichterkette, sondern auch so Spinnweben, so Sprühspinnen. Ja.
Aber
das ist so die Idee von so einem Dachboden.
Ja, aber das stimmt, das war tatsächlich ganz
wichtig. Ich fand, das ist eine ganz gute Idee, um das zu illustrieren.
Ja.
So.
Ja.
Und übrigens, der Besitzer des Clubs, Don, wird gespielt von Morris Day, den viele sicherlich kennen.
Ja, du hast nämlich Morris Star vorhin gesagt, das ist ja der die Lucas on the Block entdeckt hat.
Ich meine, Morris Day, der Kopf von The Times, die quasi die Gegnerband von Prince, also eigentlich ja die von Prince entdeckte und produzierte Band, aber in Purple Rain die Gegnerband von Prince waren.
Ach, der dann auch der Produzent ist. Ist das der gleiche Person?
Die gleiche Person? Genau.
Okay.
Immer wenn er dieses Au oder wie auch immer, ich glaube, ich mache das schon besser als er, macht, da dachte ich so, als ich irgendwann gecheckt habe, dass das quasi sein Ding ist, dachte ich, ich stelle mir richtig vor, wie der Schauspieler, weil ich da noch gar nichts über den wusste, ne? Wie du habe ich auch das erst nicht geschnallt, dass man den kannte, habe ich mir gesagt, oh, ich kenne den ja aus keinem anderen Film, es war dann bestimmt so sein einziger Hit und ich stelle mir so vor, wie der so bis heute über die Comic-Cons tingelt und immer mit diesem so Au, weil das immer so sein einziger Move noch ist, habe ich mir so direkt richtig vorgestellt.
Übrigens sagt er zum Barkeeper, der ihm den Sambuca-Milchshake serviert und anscheinend da an dem Rezept schon länger tüftelt, weil er immer wie unfinsten heute.
Stimmt, der war total aufgeregt.
Genau, und dann sagt er den schönen Satz, unausgereift, aber brennbar.
Eben ein paar gute Sätze. Ja. Das sind natürlich immer diese 90er-Jahre Synchros, die sind natürlich immer
da
super.
Da habe ich mir einige mit aufgeschrieben. Auf jeden Fall, nachdem er dann den Stalker im Club tatsächlich auch fängt, indem er die Disco-Kugel über dessen Kopf wegschießt und den Stalker mit der Disco-Kugel ausschaltet.
Deswegen dachte ich auch, der Film ist ab 12, weil immer nur auf Sachen geschossen werden.
Na, vor allem auch, weil ja sein Sidekick irgendwie ein 12-jähriger Junge ist in diesem Film.
Ja, die versuchen halt krampfhaft, ihn etwas menschlich zu machen.
Ja.
Ich dachte wirklich am Ende, er wäre sein Vater.
Ach, war er gar nicht?
Nee.
Ach so.
Oh, sag mal, das haben die auch alles erklärt in dem Film. Nee, war natürlich nicht.
Ja, aber ich dachte kurz.
Ja, habe ich auch.
Ja, ich dachte quasi, als der Typ gesagt hat, ja, ich habe irgendwie so einem Typen einen Ring weggenommen, dass er dann so, oh, mir hat doch jemand einen Ring weggenommen. Weißt du?
Ja, aber...
Okay.
Auf jeden Fall.
Aber das Telefon wollten wir alle, was er hat, oder? Das Durchsichtige mit dem
Neonlicht drin.
Gut.
Auf jeden Fall sind wir am nächsten Morgen bei Fort Fairlane in der Wohnung und der Wecker klingelt. Und natürlich hat Fort Fairlane keinen handelsüblichen Beep-Beep-Beep-Wecker, sondern er hat, muss man sagen, mit einem der coolsten Wecker aller Zeiten. Denn sein
Wecker, sofort Angst gekriegt.
Denn sein Wecker spielt in ohrenbetäubender Lautstärke.
Mit Riesenboxen.
Mit Riesenboxen,
mit so
Michael J. Fox-Boxen genau. Diesen Zurück in die Zukunft-Boxen, spielt er Purple Haze von Jimi Hendrix. Und wie kann man besser aufwachen als zu Purple Haze? Purple
Haze! Fanden die beiden Damen aber nicht, die dann schnell aufgesprungen sind und rausgerannt sind mit, die mit den Worten, du hast uns ausgetrickst.
Ja,
was so ja lustig. Genau das ist, was Frauen halt morgens sagen.
Wenn sie, du hattest uns versprochen, dass wir heute keine Musik hören müssen oder was? Was meinen sie damit?
Ja. Na, das waren die Zwillinge. Die Zwillinge sind geflohen vor Hendrix, was sie ja schon disqualifiziert als
naja, Frauen sie, fürs vor allen Dingen haben sie sich ja auch in einem sehr lauten Club kennengelernt. Also da kann man ja dann auch mal die Lautstärke-Kirche im Dorf lassen.
Genau, dann lernen wir den kleinen Jungen kennen, der irgendwie morgens zu Fort Fairlane geht und die ganze Zeit auch versucht, so cool seine Sonnenbrille, also die machen auch ganz viel
Synchron, so ein bisschen die beiden. Man sieht so, dass es so ein bisschen sein Idol ist. Ne?
Genau, und dann gibt es aber die schöne Szene, dass Fort Fairlane steigt in sein Auto, weil er wegfahren will und dann sagt der Junge, nee, Fort, ich muss jetzt mal Tacheles mit dir reden, keine Ahnung, irgendwie auch wieder so blöde 90er-Synchro, ich muss jetzt mal ein ernstes Wort mit dir reden und so, ich habe einen Fall für dich, ich habe nämlich ein Problem und dann sagt Fort Fairlane zu ihm, was denn, vorzeitigen Samen, Herr Guss? Stimmt, das fand ich tatsächlich sehr lustig,
jetzt sehr
zu einem 12-jährigen Kind.
Was man ja, was auch eine Sache ist, dass er in dem Film wahnsinnig viele Bits verwendet, die er auch in seinem Stand-Up-Programm hat.
Ja, und das, die sind,
und das merkt man auch immer total.
Das ist so richtig schlecht
eingebogen. Soll ich dir mal einen Witz erzählen? Ich denke, wer redet denn so mit Leuten?
Ja, auch so, es gibt ja auch so eine Stelle, wo er so im Auto irgendwo langfährt abends und dann sagt er so, ja, wenn ich hier so lang fahre, das erinnert mich an. Und dann merkt man richtig, dass das jetzt die Einleitung war zu so einem Bit, das er jetzt einfach so erzählt, weil es so nichts mit der Handlung zu tun hat.
Ich fand auch gut, als er zu seiner Sekretärin, die übrigens aussieht wie diese typischen 90er-Jahre-Sekretärin.
Wie von den Ghostbusters.
Ja, genau. Ja. Diese Riesenbrillen und so. Und die Sekretärin von dem anderen, dem Bösewicht, war ja auch so ein Typ.
Stimmt.
Dass er der erzählt hat, dass er, wenn er nicht bald Geld verdienen kann, kann er keine Steuern zahlen, wo ich so dachte, nö, da muss er sich eigentlich keine Sorgen machen, weil das ist ja ein bisschen das Prinzip, wenn man nichts verdient, muss man auch keine Steuern zahlen.
Ich finde übrigens die Sekretärin, die ist ja, soll ja mit der Brille hässlich sein.
Das fand ich auch
lustig. So, und dann nachher ohne Brille kommt sie dann in so einem Stretchkleid irgendwie auf die Party. Aber ich finde die wahnsinnig hübsch.
Die ist ja auch total bekannt.
Echt?
Laurie Petty, ja.
Eine bekannte
Schauspielerin.
Wirklich gedacht, die ist wirklich.
Das habe ich auch nicht verstanden, weil die sieht wirklich sehr gut aus und die ganze Zeit so, als wäre sie so dumme.
Und ich finde auch, dass sie gar nicht so hässlich gemacht wird. Also so, sie wird ja auch schon, also sieht doch super aus.
Hätten sie hässlicher machen können.
Ja, ich bin richtig sauer, dass sie nicht hässlich genug war.
In dem Büro, wo es auch um die Steuern geht, und dann war das Problem, dass sie alle mit Drumsticks zahlen und eine Goldenuhr. Und dann passiert was auch, glaube ich, im Hause Axel Springer sehr oft passiert. Und zwar geht er dann hin, hat er die Golduhr bekommen, weil er den Stalker den Fall gelöst hat als Bezahlung.
Ja.
Und dann gibt er die Golduhr der Sekretärin und sagt, hier ist deine Bezahlung für diesen Monat.
Oh, stimmt.
Baby. Und dann sagt sie, was ist mit letzten Monat? Und dann gibt er einfach nur einen Kuss.
Ja.
Und dann geht er. Aber sie ist total
glücklich. Stell dir mal vor, so die HR-Abteilung von Axel Springer und sind so durch alle. Leute. Ich mache jetzt mal was.
Ich glaube, er hat es noch ein bisschen Gage offen von
Überstunden. Palim, palim. Ich würde jetzt was sehr Ungewöhnliches tun.
Was würdest du tun?
Ich stehe jetzt auf, gehe in die Küche und hole mir ein Magnum-Eis. Möchte jemand noch eins?
Ich hätte auch gerne eins, aber kann man das essen, während wir reden?
Ja.
Schon, ne?
Ich habe so Bock gerade auf was Süßes.
Ja, so ein Milchshake. Das wäre wie gefrorener Milchshake, ne?
Ein Sambuca-Milchshake hätte ich jetzt gerne.
Kannst du das anzünden, das Mecken?
Klar.
Ist das gerade ein Product Placement?
Nee.
Schade eigentlich.
Vielleicht ist es auch ein Snickers, ein Ben & Jerry's oder ein Häagen-Dazs. Ich weiß es nicht
genau. Hashtag unbezahlte Werbung.
Willst du?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Ich steig vielleicht.
Soll ich dir einen Kinderriegel mitbringen?
Nee, vielen Dank.
Okay.
Ja, also ich fand die auf jeden Fall wahnsinnig hübsch. Da passiert das ja tatsächlich auch, dass dann, dass er nochmal alle Bezahlungen durchgeht, die er so von den ganzen Bands bekommen hat. Und das ist ja eben der große Gag. Er kriegt einen lebenden Koala und sagt ja, das war meine Bezahlung von INXS, weil das halt eine australische Band ist.
Und da habe ich, der Koala sitzt auf dem Schreibtisch der Sekretärin und da dachte ich, weil der sitzt, ach so, genau neben mir, dachte ich, ist das jetzt eine Handpuppe der Sekretärin, weil der Koala ist.
Man sieht, dass das
eine Puppe ist. Und da habe ich mich gefragt, Ist das jetzt der Gag die ganze Zeit, dass die Sekretärin mit einer Handpuppe redet, die ein Koala ist, aber dann wirklich der Koala lebt bei ihm tatsächlich und isst Cornflakes. Na, also so Ringe.
Der Koala ist, der ist sehr, sehr niedlich.
Der ist wirklich niedlich. So, aber so ein bisschen irgendwie, ich hätte es irgendwie lustig gefunden, wenn der plötzlich auch so eine Regeln gehabt hätte, wie die, wie heißen die, die man nachts nicht füttern darf?
Und die nicht, Gremlins.
Ja.
Ich find,
weil er irgendwie so ein bisschen noch so aussah, oder? Wie einer von den niedlichen
es so,
Gremlins.
Es gibt so ein GIF, von, wo so ein Koala ins Gesicht geboxt wird.
Ja.
Der sieht genauso aus.
Stimmt. Stimmt. Sieht echt so aus. Naja, auf jeden Fall ist dann da irgendwie.
Das war eine Deleted Scene.
Und Ford Fairlane geht, denn er hat das Angebot für einen Job. Er hat ein Jobangebot bekommen, einen Fall, den er lösen soll. Und es
von
scheint,
einem Kumpi.
Ja, ja. Und es scheint, weil das war nämlich auch auf seinem AB, es scheint, dass das jetzt nach einer langen Durststrecke bestehend aus Golduhren, Koalas, falschen Haarteilen, glaube ich, hat er von Milli Vanilli bekommen. Nach einer,
aber falsche Haarteile, ist es nicht schon?
Nach einer
was
längeren
gewusst?
Durststrecke mit lauter solchen Bezahlungen, sagt dieser Auftraggeber, er würde ihn mit richtigem Geld bezahlen. Und da gehen bei ihm natürlich alle Freudenalarmglocken an und er macht sich sofort auf den Weg, um sich diesen Auftrag anzuhören. Und zwar zum Radiosender KDRT, K-Dirt. Übrigens ein Radiosender, der ein Preisausschreiben in der ganzen Dauer des Filmes veranstaltet. Und zwar kann es immer sein, dass der Radiosender bei einem anruft und wenn man zur Begrüßung sagt, werd Millionär mit KDRT oder mit K-Dirt oder so, dann hat man eine Million gewonnen und deswegen sagt Ford Fairlane das den ganzen Film über, wann immer er in einem Telefon
wird. Wird das
geht.
Aber erklärt? Also wird das,
ja, ja, wird am wird Ende.
Am, ja, am Ende, aber wird es davor irgendwann mal erklärt, warum das die ganze
ja,
Zeit sagen?
Ja, irgendwer sagt das mal zu ihm.
Ich glaube, dass sogar, bevor er reingeht, der Moderator das erklärt.
Das kann sein, auf jeden Fall sagt es später
weil
auch.
Weil er geht doch zu ihm ins Studio und man sieht ihn dann auch eine Weile ohne
auf
ihn. Aber ich habe da auch nicht richtig zugehört, weil ich nicht wusste, dass das jetzt was Wichtiges ist.
Freddy Krüger sagt das aber auch nochmal zu ihm. Der sagt auch zu ihm so, so dringend brauchst du, glaubst du, dass du eine Million gewinnst? Oder irgendwie sowas sagt er zu ihm.
Ah.
Als er ihn während der Leichenverfolgung sagt.
Ich überlege übrigens gerade, ob die deutsche Synchro Milli Vanilli hat mit einem falschen Haarteil bezahlt, daraus gemacht hat. Und im Amerikanischen sagen sie bestimmt noch was anderes,
bestimmt.
Weil die deutsche Synchro das ja schon wusste.
Absolut, mit absoluter Sicherheit. Naja, auf jeden Fall geht er zu diesem Radio-DJ Johnny Crunch oder so heißt der. Und es stellt sich raus, dass das ein alter Schulfreund von ihm ist. Ganz komischer Friend-Vibe am Laufen.
Da muss man auch sagen, der ist Radiomoderator und ist dafür an der ganzen Westküste oder Ostküste bekannt, dass er einfach die Hörer die ganze Zeit beschimpft.
Dass er ein totales Arschloch ist, genau.
Na, er ist ja im Prinzip Howard Stern.
Ja.
Sie haben auch zuerst Howard Stern für diese Rolle versucht zu kriegen. Und er meinte aber, nee, der ist einfach genauso wie ich, das, dann brauche ich nicht, also. Aber er trotzdem vorgesprochen hat und die Rolle aber nicht bekommen.
Und, genau. Und, und dieser Radiomoderator sagt zu Ford Fairlane, pass auf, du musst meine Tochter finden. Hier ist ein Foto von ihr, sie heißt Susu, wie war das?
Petals.
Petals. Sie heißt Susu Petals, sie hängt hier in L.A. irgendwie mit irgendwelchen Rockbands rum. Ich weiß nicht, wo sie ist, bitte bringen sie mir wieder. Und dann sagt er, hey, du hast eine Tochter. Und das ist doch scheißegal, Tochter, Schwester, was auch immer. Ich will, dass du sie mir wiederbringst.
Dann sagt er, sie ist meine Tochter und meine Schwester.
Ja, genau. Fand ich auch einen guten Spruch.
Hört man sonst nur im Saarland.
Ja.
Und, und dann sagt er, okay, dann gibt er ihm sogar, sagt hier, ich habe hier $4,000 in bar, hier kriegst du schon mal einen Schein. Und er freut sich total und sagt, alles klar, ich nehme den Auftrag an, steigt in sein Auto, fährt weg und hört die Radiosendung in seinem Auto und hört dann in der Live-Sendung, dass im Studio gerade irgendwas passiert, dass der gerade angegriffen wird von irgendwem. Also der Radiomoderator, dass irgendwas passiert. Dreht um, dann lassen sie sich rein, sagen, die Show macht er doch immer, der so, jetzt, ich muss da rein und so. Und dann kommt er rein und dann sieht er es tatsächlich. Der Tontechniker ist irgendwie erhangen, der hängt, glaube ich, von der Decke oder so. Der Radiomoderator selber hängt irgendwie so an der Wand. Und
an der
so.
Uhr irgendwie, an der Lampe.
Beide haben den Strom. Ich glaube, der Techniker auch.
Ja, irgendwie sowas. Also so und
ganz normaler Alltag hier.
Sadistisches Verbrechen. Die wurden richtig tot gefoltert, die beiden. Dann kommt die Polizei und das hat mir sehr gut gefallen. Der Polizeichef Anus wird gespielt. Das ist wirklich leider zu vielen Teilen auch immer noch mein Humor. Ich kann da irgendwie nicht raus aus dieser Haut. Also vieles finde ich nicht mehr so wirklich nachvollziehbar und auch nicht mehr gutierbar, wenn es zu Machismo wird. Aber dass der Polizeichef Anus heißt, das kann immer noch mein Herz erwärmen. Vor allem, wenn er so, weil er so toll gespielt wird von Ed O'Neill, den die meisten ja kennen als El Bundy oder die später Geborenen als Vater von Modern Family. Und der ist einfach, ich finde den wirklich, man sieht den ja leider viel zu selten in anderen Produktionen, aber der ist immer super. Ich finde den einfach immer wahnsinnig lustig.
Das stimmt.
Und das Lustige ist auch, dass er so, also ich schon der Gegenspieler ist von Ford Fairlane und dass er dann auch, der kann so Rockmusik nicht leiden und hört gerne so Funk und sowas. Ja. Ne?
Der hat selber mal in den 70ern eine Disco-Single rausgebracht mit seiner Band Disco Express.
Ja, aber habt ihr das auch, dass ihr die ganze Zeit immer denkt, dass das der gleiche Charakter ist wie in Eine schreckliche Familie? Ja,
wie El Bundy.
Ja, also weil ich habe ihm sofort alle El Bundy Attribute so zugeschrieben und so abends geht er halt nach Hause und...
Der hat auch wahnsinnig oft Polizisten gespielt, weil ich habe die ganze Zeit die Erinnerung an einen anderen Film, wo ein Polizist ist. Ich glaube, es gibt sogar einen Film, wo einen ernsten Film, wo ein Polizisten spielt. Ja. Ist das dieser Macaulay Culkin Film?
Gibt's auch. Ich weiß nicht, aber...
Ach nee, ich weiß auch nicht mehr. Es gibt irgendeinen, wo der, naja, egal. Finden wir noch raus.
Auf jeden Fall sagt Ford Fairlane, als er in dem Studio quasi ihm bewusst wird, dass sein Freund tot ist, hier war Sendeschluss für den DJ.
Stimmt.
Diese One-Liner sind auch immer sehr
gut. Und das fand ich dann auch so ein bisschen komisch. Der Polizeichef kommt, alles kommt. Ford Fairlane ist der Erste und der Einzige am Tatort bei einem bestialischen Verbrechen und so. Ja, also ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich muss jetzt auch los. Ja.
Nimm sie noch ein paar Sachen vom Tatort mit.
Nimm sie noch ein paar Sachen vom Tatort mit, stimmt. Und haut einfach ab mit dem Foto der Gesuchten immer noch in der Tasche.
Genau, und das ist im Prinzip jetzt seine Mission, dass er dieses Mädel findet. Weil, und war das eigentlich jetzt ein Unfall oder hat ihn jemand umgebracht, den Moderator?
Nee, der wurde umgebracht von zwei Typen, von zwei
Instrumenten. In diesen Anzügen?
Die dann hinter ihm auch her sind.
Die, so die ganz zum Schluss auch da sind.
Aber jetzt frage ich mich, wo ist jetzt die Verbindung vom toten Sänger der Band am Anfang und jetzt? Gibt's da noch
Ich glaube
eine?
Nur deswegen, weil er immer noch den toten Sänger diesen Fall untersucht und deswegen aus quasi sein aktuellstes Video guckt und da dieses Mädel drin entdeckt. Ich glaube, uns soll das quasi nur helfen, als weil er zufällig an diesem anderen Fall arbeitet, findet er sie dann, weil er nämlich das Video von dem Typen guckt.
Ja, aber es geht ja auch um die Band.
Wo sie mitspielt.
Es geht auch
wieso?
Weil der Chef von dieser Kondomfirma und von der Plattenfirma, der sagt ja irgendwann, ich habe noch nie so viele Platten von dieser Band verkauft, wie jetzt, wo der Sänger tot ist. Und der verdient ja gleichzeitig auch noch an den Raubkopien mit. Weil er die ja über die Kondomfirma
das
in Südafrika herstellt.
Raus.
Genau. Und dadurch sahnt der doppelt ab. Das ist ja das Perfide an diesem sehr
raffinierten Film. Das ist ein sehr, sehr komplexer Film.
Ja. El Bundy übrigens kennt ihr als Bösen oder in einer ernsten Rolle als Polizist aus Der Knochenjäger. Bones, der Film. Okay, ich gucke gerade in zwei sehr ratlose
Ich kenne die
Gesichter.
Serie, wo Angel mitspielt. Bones,
der
Knochenjägerin.
Den Knochenjäger, ist das nicht auch so ein Haderer-Film?
Nee, das ist der Knochenmann. Ach, der Knochenmann. Der Knochenjäger ist das nicht sogar Angelina Jolie?
Keine Ahnung.
Okay.
Hat sehr geholfen, dass du nachgeschlagen hast.
Ja,
vielen Dank.
Offensichtlich. Vielen Dank für dieses Gespräch. Übrigens sagt Ford Fairlane über sich und Johnny Crunch den schönen Satz: Wir sind zwei Trottel auf dem Rock'n'Roll-Karussell.
einige schöne Sätze dabei. Danach geht er ins Studio, wo sein Kumpi ist. Der gerade quasi den neuen Stern am Himmel des, was weiß ich, der überhaupt nicht singen kann. Und Ford Fairlane geht erstmal ins Studio rein und zeigt ihm mal, wie richtige Musik geht.
Na, macht er so einen krassen Rock'n'Roll-Song. Alle sind total happy und alle singen mit. Der ganze Chor, die ganze Band.
Jeder kennt den Song.
Warum verdient er sein Geld nicht einfach als Musiker, wenn er das da so krass gut kann?
Oder was ist das für ein geiles Studio, was sofort auf so Live-Licht umschalten kann? Es gab auch sofort einen Verfolger und so. Also
und er hat einfach nur geschnipst und die haben den Song erkannt. Ja.
Und man muss ja auch mal dazu sagen, es war einfach ein super langweiliger Country-Song, den er da diesen ganzen Soul-Legenden quasi...
So ein Rock'n'Roll.
So, jetzt zeige ich es euch mal.
Er sagt übrigens zu dem Sänger, der da vorher so wirklich sehr durchschnittlich nur singt und so klassische Popmusik einsingt mit so einer richtigen Popper-Frisur, zu dem sagt er, ich habe schon Katzen ficken hören, da war mehr Melodie drin.
Ja, stimmt.
Kurz danach sagt dann, MTV hat mich verbannt, aber das ist eine lange Geschichte. Und das ist real. Die hatten den Verband, hast du auch gelesen.
Auf jeden Fall ist er dann da im Studio gewesen. Er hat auch vorher noch eine Frau kennengelernt, gespielt von Priscilla Presley. Oder ist er Priscilla Presley, ne?
Ja, genau. Der einzige andere Film außerhalb der Nackte Kanone-Reihe. Na. Was ist denn das für eine Filmauswahl, die sie da getroffen hat?
Sie ist auf jeden Fall offensichtlich so eine Superreiche. Sie kommt zu ihm ins Büro, passt da gar nicht rein. Man merkt, dass sie richtig eine Frau von Welt ist. Eine Frau.
Aber auch so eine Millionen. Klassische Szene, ne? wie so die reiche Dame zu dem abgesackten so Detective so ins... Na. Haben nur so die Lamellen, wobei die hat er auch gehabt, ne?
Ja, ja.
Und sie sagt auch zu ihr irgendwie so, dass sie Entschuldigung, dass sie nicht aufgeräumt ist. Und sie sagt, ich bin so reich, dass mich keine Geschmacklosigkeit mehr erschüttert. Das finde ich einen sehr, sehr geilen Satz.
Ist das für dich ein Ziel?
Ja.
Wobei dich erschüttert ja eigentlich
das stimmt.
Schon jetzt schon meine Geschmacklosigkeit.
Vielleicht bin ich ja reich genug. Aber das fand ich sehr schön. Als er dann aus dem Studio kommt, stehen da zwei Typen, die so richtig gangstermäßig gefährlich rumstehen. Und dann fragt er die, seid ihr eine Band? Und dann sagen die ja. Und dann sagt er, wie heißt ihr? Und dann sagen die, Schmerz. Das finde ich auch ziemlich gut.
Stimmt. Das stimmt, das ist genial. Und er schlägt eine Tür auf und schlägt so einer super netten Frau mit so einem Tablett mit Wasserbechern drauf einfach das Ding gegen und dreht sich nicht mehr um.
Du weißt nicht, ob sie super nett war. Das behauptest du jetzt aber.
Die sah so nett aus. Immerhin hat sie anderen Leuten was zu trinken gebracht.
Ja, überhaupt, packt er gerne mal Frauen einfach so an auch.
Und also ich auch, schwöre euch, später gab es doch diese Szene mit deiner Assistentin. Mhm. Auf der Party.
Ja.
Und der fällt sie einfach von rechts und links so an die Brüste.
Ja.
Schwöre ich euch, stand nicht im Skript. Ich wette, das ist doch, ein richtig ekliger Typ
das ist
gewesen.
So richtig, das ist so eklige Regieanweisung.
Ich glaube, das ist auch ein ekliger
Typ. Mach mal so, fass sie dann mal da so an.
Und
so.
Übrigens, das kleine Trivia-Fact noch, das Produktionsstudio hat kurz bevor es losging mit den Dreharbeiten fast den Stecker gezogen, wie man so schön sagt, weil ihnen Andrew Dice Clay zu dick aussah. Finde ich sehr lustig.
Auf jeden Fall muss er dann weiter ermitteln, weil er natürlich wissen will, was seinem Freund passiert ist, wie sein Freund tot ist. Und er beschließt, weil er wusste, dass sein Freund ein Schiff im Hafen hat, auf dieses Schiff zu gehen, um da nach weiteren Beweisen zu gucken. Und er läuft am Hafen lang und denkt, welches Schiff könnte es sein? Wie könnte das heißen? Wie könnte das Schiff von meinem Kumpel Johnny Crunch heißen? Welches mag... Ah, dann steht er vor einem Schiff, auf dem groß der Name Mighty Penis gepinselt ist. Und auch da... muss ich sagen, dass das mein sehr einfaches Herz sehr erwärmt, sein Schiff Mighty Penis zu nennen. Und ich kann es so weit nachvollziehen, als ich sagen würde, wenn ich so ein Schiff hätte, würde ich auch kurz vor der Idee stehen, es so zu nennen.
Ja. Und dann kurz
und dann
danach
kämpfst du wahrscheinlich.
Kommt er auf diese Gartenparty, zu der habe ich zwei Bemerkungen. Mhm. Erstens,
man muss wissen, ja. Er findet auf dem Schiff eine Einladung zu dieser Party.
Ach ja, stimmt.
Was ist die Party von der quasi Priscilla Presley von der Reichen.
Genau, wo er mittlerweile auch schon auf einem Video gesehen hat, dass sie auch eine Domina ist.
Ja, und warum geht er denn hin? Was vermutet er, dass da das Mädel ist?
Ich glaube, er will von ihr noch mehr Informationen oder so. Jetzt, wo er auch weiß, dass sie eine Domina ist, will er sie, glaube ich, damit konfrontieren.
Weil die reiche Frau übrigens will nämlich auch, dass er Suzu Perez findet.
Genau, richtig. Ja. Ebenfalls liebe ich zwei Dinge auf der Party. Erstens den Sänger von dieser Band, der irgendwas mit I wanna live it low oder irgendwas.
Irgend so eine Swing-Sache singt.
Ja. Sehr lustig. Und dann trifft er ja da auf diesen Oberbösewicht mit dem sehr interessanten Schnurrbart.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und was sie machen ist, high-fiven. Ja. Und dann sagt der Oberbösewicht, bevor er normal anfängt zu reden, ich bin hip.
Ja, stimmt. Stimmt.
Und dann stellt er sich erst vor. High-five, ich bin hip.
Ja.
Das ist offensichtlich seine Bestätigung gewesen, die er seit Jahren gesucht hat. Bin ich eigentlich noch hip?
Und der Oberbösewicht ist auch gleichzeitig der Plattenboss, richtig?
Ja, genau.
Ja, genau.
Und dieser Oberbösewicht, der ist meines Erachtens nach...
Oberbösewicht ist eigentlich so ein super niedliches
Wort. Der ist meines Erachtens nach auch einer, den man aus ganz vielen Produktionen als Bösewicht kennt. Also aus so 80er-Jahre-Filmen und auch aus so Knight Rider und so.
Das Gesicht kannte ich auch, ja.
Auch aus so Serien und so habe ich das Gefühl, dass der immer überall den Bösewicht gespielt hat.
Mhm. Woran merken wir, dass es eine richtige Reichenparty ist? Irgendjemand ruft, der Haifisch ist fertig.
Ja, stimmt, es gibt...
Dann sieht man den auch so wie so ein Spanferkel, das ist einfach genau. So ein Hai.
Ja. Genau. Ich habe mal Haifisch gegessen und es ist übrigens überhaupt nicht lecker. Ich glaube nicht, dass irgendwer das auf so Partys servieren würde.
Ein Haifisch-Spanferkel gibt es da und das sieht natürlich super aus. So ein Hai, so ein gebratener Hai am Spieß, wo so großflächige Stücke rausgeschnitten werden.
Aber das ist, glaube ich, auch echt so eine Sache, so in den 90ern, dass Reiche sich auch immer dadurch in Filmen so ausgezeichnet haben, dass sie besonders exotische Tiere gegessen haben.
Ich glaube, das gibt's auch gar nicht. Also, dass Haifisch so zubereitet wird, wie so Spanferkel. Ich glaube, das
gibt nochmal die Flossen für Potenzzeugs.
Es gab ja auch damals mal diesen Film, war das Fight, nee, das war nicht Fight of Facts, das war auch nicht Soul Man, ich glaube Freshman. Freshman, dieser Film mit Marlon Brando, wo er nochmal seine Paterrolle so ein bisschen gereprised hat, wo es darum geht, dass dieser Freshman, ich weiß nicht mehr, wer den gespielt hat, für lauter reiche Leute immer exotische Tiere besorgen muss, weil die auf so Partys dann immer essen wollen. Oh. So, auf jeden Fall gibt's da diesen Haifisch, der Oberbösewicht. Der Oberbösewicht sagt dann auch wieder einen wunderschönen Satz. Ich habe mir eigentlich hauptsächlich die schönen Zitate aus diesem Film aufgeschrieben. Der sagt nämlich sofort Fairlane, ja, das ist hier eine, was für eine, nee, der sagt zu ihm, was, Fort Fairlane, schön Sie zu sehen, was für eine schöne Insel der Realität in einem Ozean voller Durchfall.
Stimmt. Und das ist uns ja alle immer wichtig, wenn wir Durchfall haben, dass wir unsere Insel der Realität wiederfinden.
Ich glaube übrigens auch mal, was das Essen betrifft, dass das so ein Gag sein soll, dass die Reichen halt so super fancy Sachen essen, die aber keiner mag. Mhm. Weil es gibt ja dann diesen erst lustigen und dann innerhalb von einer Sekunde horrorunangenehm werdenden Gag mit dem Canapé, das Fort Fairlane isst.
Genau, und dann seiner Sekretärin in den Mund drückt.
Stimmt. Ja. In den Mund küsst.
Ja.
Und das ist wahnsinnig unangenehm. Also er nimmt so ein Canapé und nimmt das in den Mund, dann kommt dieser Böse und dann merkt man, dass Fort Fairlane mit dem sprechen kann, weil er das Ding im Mund hat und sich einfach nicht runterschlucken will, weil er zu eklig ist. Und dann denkt man, okay, der spuckt das jetzt in ein Taschentuch oder jetzt kommt, oder haha, lustig, lustig. Und dann kommt gerade seine Sekretärin vorbei, die jetzt sich für die Party rausgeputzt hat und unfassbar teuer aussieht.
Ja.
Und dann sagt er, komm her und nimmt sie in den Arm und küsst sie leidenschaftlich und tut das aber, um dieses Canapé aus seinem in ihren Mund zu befördern. Und man sieht sie dann darum.
Wirklich stehen. Eine sehr, also muss ich auch mal sagen, eine sehr, sehr, sehr oft sehr viele unangenehme Sachen, was Frauen angeht.
Auch, so, meine, auch so die Darstellung der Frauen an sich.
Wahnsinn.
Also gut, dass ich dir da auch bei ins Wort falle, wenn es um die Darstellung von Frauen geht.
Alles überhaupt kein Problem.
Weil sie erst so, ist sie total verwundert und findet das eklig. Und dann lächelt sie das einfach irgendwann so weg, so, oh, ja. Das ist eigentlich nicht schlimm.
Ja. Ich meine, ich hoffe, dass wir nur sehr kurz über diese Szene reden, wo er in diesem Haus voller jugendlicher Mädchen
ist. Ja, das kommt gleich, ja.
Auf jeden Fall jetzt wird ihr ja von der Gastgeberin eine CD hinten ins Kleid gesteckt, weil man die auf keinen Fall, niemand hat eine Tasche dabei oder so, man kann die auf keinen Fall woanders hinmachen. Und es ist auch super unauffällig, wie sie das tun.
Ja, allerdings.
Und dann finde ich aber gut, dass sie die einlegen und was wir alle wissen einfach aus den 90ern, dass wenn etwas eine CD-ROM ist und keine Musik-CD, macht sie super lustige Geräusche, wenn man sie in einen richtigen CD-Player legt. Aber sie ist ja der Nerd in der Gruppe und kümmert sich dann darum.
Das wird am Anfang damit gezeigt, dass sie einen Anruf bekommt und er geht ans Telefon und dann kommen so Modem-Geräusche am Hörer.
Stimmt.
Und dann sagt sie, ist ein Anruf für mich und dann kommen so die Dinge auf dem Bildschirm. Was eigentlich ziemlich krass ist, so Modem-Geräusche in dem Film aus dem Jahr 1990 ist schon
sehr vor seiner Zeit.
Ja. Early Nerd.
Und dann irgendwie, ich habe es nicht ganz verstanden, aber irgendwie wird damit dann klar, er braucht insgesamt 3 CD-ROMs, auf denen auch groß 1, 2 und 3 steht.
Ja.
Um den Fall zu lösen.
Das stimmt.
Aber das kommt später im Film, werden auch wir als Zuschauer darauf hingewiesen, weil nämlich Fort Fairlane irgendwann sagt, diese blöde Kompaktdisk mit der roten Nummer.
Ja. Und ich meine, wir können ja auch quasi diese CD-Story insofern abschließen. Wo findet ihr die zweite? Die ist bei dem Bösewicht, ne? Weil die dritte ist ja im Boden eingelassen.
Ja. Stimmt.
In einen Stern auf dem Walk of...
Von Art Mooney.
Genau. Und der Trick, sie rauszukriegen, ist draufzudrücken, was natürlich ja nie passiert, wenn Leute da rüberlaufen würden. Drehen wegen mir, wisst ihr? Drehen, ja, aber drücken.
Wie kommt er denn danach dann auf diese Party mit den ganzen Mädels? Weil da ist er dann bei so einer Studentenverbindung und da weiß man ja, da sind alle Frauen leicht bekleidet. Und was ich da sehr lustig fand, wie so die Darstellung einer klassischen Party, wo nur Frauen sind, die eine Hälfte feiert und die andere Hälfte machen Aerobic in der Mitte, aber auch so die ganze Nacht.
Ja, und gut fand ich auch die Kissenschlacht, weil und dann fand ich auch gut, dass in diesem Haus, was natürlich relativ groß ist, aber 200 Mädchen wohnen. Ja. Offensichtlich. Ich weiß gar nicht, warum er hat ja dann irgendwann das Mäuschen, was er sucht.
Ja, die und dann findet fliegt er ja sein Haus in die Luft.
Ja, aber warum fahren die dann, ist es ihre
findet
Verbindung?
Findet er die dort oder bringt er sie
dann? Wo findet er die denn? Nee, er findet die auf der Beerdigung.
Auf der Beerdigung des Rockstars.
Wo der Rockstar in so einem Schneewittchensarg mit Lichterketten, der so rund ist, aufgebaut.
Da sieht man kurz die MTV News, wie der Moderator sagt, Die Beerdigung des Sängers von Black Plague ist an dem und dem Friedhof um die und die Uhrzeit, aber es wird gebeten, dass niemand dort erscheint.
Ja, ja, das fand ich total gut.
Und dann ist, stimmt, so, der, auch so, und dann ist so der Cut, wie ein Typ so die Tickets dafür verkauft. Mhm. Und man sieht so, wie 5 Frauen gleichzeitig vor ihm aufstehen, die ihm gerade einen geblasen,
ja,
haben,
ja,
und deshalb jeweils ein Ticket für 100 Euro oder Dollar bekommen.
Genau, anstatt für 300. Total. Und dann sieht er, dass sich alle Frauen da irgendwie die Lippen neu, und er sagt, ich bin wohl der Einzige, der 300 Dollar dafür bezahlt. Jedenfalls, nach diesem wahnsinnig guten Gag, trifft er da ja auf Freddy Krüger, der sich das Mädel schnappt. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, die offensichtlich auf diesem Friedhof im Kreis geht, weil sie immer, ja, wieder an dem Sarg vorbeikommt.
Also man muss, das finde ich so krass, weil wir reden ja von Renny Harlin, ne? Der hat Cliffhanger gemacht, der hat Stirb langsam 2 gemacht. Der
übrigens, hat Stirb langsam 2 hat er angeblich bekommen wegen diesem Film.
Der hat die Piratenbraut gemacht und so weiter und fort. Also der weiß, man könnte schon sagen, man mag zu den Filmen stehen, wie man will, aber Action ist ihm nicht fremd irgendwie so, ne? Hat der eigentlich immer drauf gehabt.
Hat der irgendwie Grippe oder
diese so. Verfolgungsjagd auf dem Friedhof mit den 2 Leichen, also eine Limousine und einen Leichenwagen, ist das undynamischste Stück Verfolgungsjagd, das ich jemals in irgendeinem Film gesehen habe. Die hat überhaupt kein Tempo, die hat überhaupt keinen großen Raum, alles ist ganz eng, nur immer die 2 Autos nebeneinander, es ist total lahmarschig. Und es ist eigentlich so eine Gag-Revue, es geht ja nur um die Gag-Revue, weil er so eine, weil Ford Fairlane so ein betäubtes Mäuschen neben sich am Sitz hat. Und also ist völlig lahm. Die ist und so einen, scheiße.
Einen Toten, dessen Füße man die ganze Zeit sieht, hinten im
Nee, Auto. Das ist ja diese Betäubte. Die ist eigentlich nur betäubt.
Nee, die sitzt ja vorne, aber währenddessen.
Ja, die rutscht ja dann nach vorne. Das ist ja alles Lydia. Er denkt ja, das wäre Lydia.
Deswegen erschreckt er sich auch so viel.
Jetzt wer ist Lydia? Genau.
Ja, am Anfang sagen die Leichenbeschauer, als er in den Wagen steigt, stehen die vor dem Wagen rum und sagen, ja, ist geil mit Lydia, naja, ist echt geil. Und dann klaut er denen den Wagen. Und dann denkt man die ganze Zeit, oh, die Leichenbeschauer haben diese Leiche, mit der Leiche da Sex gehabt. Und ganz am Schluss der Fahrt wacht sie ja auf und sagt, boah, ihr Leichenbeschauer feiert echt immer die krassesten Partys und so.
Okay, also haben sie einfach nur mit einer, verstehe. Okay, ja, viel besser. Er kommt dann nach Hause, sein Panda hängt vom
Koala,
Entschuldigung. Ich habe die ganze Zeit immer Panda gedacht, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich sie auch stehen habe. Sein Koala hängt irgendwie vom, ich glaube, wie heißt das? Vom
Deckenventilator.
Vom Deckenventilator. Und da ist für ihn der Punkt erreicht. Mhm. Und meine Theorie ist, dass der sich selber erhangen hat.
Ja, habe ich auch, aber mein erster Gedanke ja. auch, weil ich dachte so.
Das hätte es nicht ausgehen. Später erfahren wir, dass es nicht so ist, aber trotzdem. Ist das
und dann fliegt sein Haus mit einer, muss man ja sagen, wirklich spektakulären Explosion in die Luft. Also es ist keine CGI-Explosion, ist nicht getrickst. Man sieht, dass da wirklich dieser Bungalow-Aufbau am Strand richtig massiv gesprengt wurde.
Und da ist er, also er merkt das, weil er ist mit diesem Groupie-Mädel dann, die er gesucht hat. Susu hat er gesucht.
Die auch sehr jung und sehr dumm ist.
Ja, also ist das krass, wie die dargestellt wird, ne?
Ja.
Und dann gehen sie in die Wohnung und dann macht sie den Fernseher, dann explodiert erstmal der Fernseher.
Ja.
Und spätestens da merkt er, okay, stimmt was nicht. Und dann sieht er, dann fragt sie, machst du dir gerade was zu essen? Und dann sieht er, scheiße, die Mikrowelle läuft runter.
Ja.
Noch 12 Sekunden. Wir müssen hier raus.
Ja.
Rennt er in 6 Sekunden so hunderte Meter weg. Und dann fand ich auch, die Explosion sieht man dann. Und die war auch krass gut getimed.
Ja.
Weil sie sagt noch irgendwas.
Ja.
Und dann sind so 1-2 Sekunden Pause und bam, das haben die echt, weil der hat nicht nur einen Versuch für, dass das funktioniert.
Ja. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wie kompliziert es wohl ist, auch im Vergleich einfach eine Bombe irgendwo in der Wohnung zu verstecken versus sie mit der Mikrowelle zu verbinden, um diesen Anzeige benutzen zu können.
Aber es ist natürlich der verrückte Freddy Krüger, der ist einfach ein Psychokiller, der will immer die große Show haben und so.
Sollte übrigens Billy Idol sein und stimmt. Billy Idol hatte kurz vor Dreharbeiten einen super krassen Motorradunfall und konnte es deswegen nicht machen. Deswegen ist aber noch Billy Idol quasi im Soundtrack sehr präsent, weil er eigentlich auch den Bösewicht spielen sollte.
An der Stelle übrigens, um mal wieder mit meinen Lieblingszitaten um mich zu werfen, sagt Ford Fairlane über Susu den schönen Satz, sich mit ihr zu unterhalten ist wie mit einem Käsehobel zu onanieren.
Und das, da wird auch, also bei der kurz vor der Trauerfeier geklärt wird, dass Frauen generell sofort Männern einen blasen, wenn sie irgendwas haben wollen, ist das einmal so etabliert. Und dann gibt es mehrmals den Gag, dass auch die Susu oder auch andere Frauen sofort auf die Knie gehen.
Ja.
Das fand ich auch
super.
Aber
Gag.
Und es ist wirklich lange nicht das Schlimmste, was Frauen gegenüber in diesem Film passiert.
Dann gibt es auf jeden Fall diese Studenten.
Das ist auch immer so witzig, diese Idee, dass sie für jederzeit alle vergewaltigt werden könnten. Wie oft auch, ja, na, ich nehme die jetzt mit und vergewaltige die. Also, aber wie oft ist auch in so einer witzigen, fast Benny Hill-Situation.
Dann gibt es dieses schöne Studentinnenwohnheim. Und da gibt es dann die Szene, die ich aber tatsächlich wieder lustig fand, wo Ford Fairlane im Kreis aller Studentinnen sitzt, die ganz aufgeregt sind, dass da dieser Rock'n'Roll-Detective ist. Und die ihnen alle Fragen stellen über Rockstars.
Ja.
Und die finden ihn auch deshalb so heiß, weil er von zwei Auftragskillern verfolgt wird.
Genau, ja, ja. Und der kann aber so, der weiß alles über Rockstars und so. Die können ihn so alles fragen.
Der ist halt mit denen so oft du
und du. Genau, und die fragen sie über Axl Rose und so. Und eine fragt ihn dann, ist Sting tatsächlich ein Arschloch? Ja.
Aber auch so komische Fragen wie, wenn Axl Rose als schwarze Frau wiedergeboren würde, wäre er dann Diana Ross oder?
Aber ist Sting tatsächlich ein Arschloch? Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Eine sehr schöne Frage, die ich so jemand ausgefordert. Und er soll dann in einem Initiationsritus, soll er Teil dieser Studentenverbindung.
Sie sind dann so aufgeregt, dass sie ihn zum Ehrenmitglied machen.
Genau, natürlich. Sie wollen ihn aufnehmen und dafür stehen sie alle in weißen Gewändern im Kreis um ihn rum, der auch ein weißes Gewand anhat und sagen die ganze Zeit, Qantas, Weingummi, Salzstreuer, Ford Fairlane. Qantas, Weingummi, Salzstreuer, Ford Fairlane. Die ganze Zeit, warum auch immer.
Das sind die vier Sachen, die ihn selbst.
Ich habe mich auch gefragt, was ist da, welcher Gag ist da in der Übersetzung verloren gegangen?
Na, da muss eine ganze Menge verloren gegangen sein an der Stelle.
Ich frage mich nur, wie sind die denn überhaupt nochmal auf diese Verbindung gekommen, auf dieses Haus? Weil das Mädel ist ja da dabei und die langweilt sich.
Ja,
aber
die, und die wollen dann trampen und dann nimmt sie keiner mit und dann hält auf der anderen Straße plötzlich Melody an, die am Anfang mal im Club getroffen hat. Wie gesagt, kommt, ich nehme euch mit. Ich kann euch helfen.
Sie ist da quasi.
Sie trampt mehr von dem zerstörten Haus.
Hier ist der Rock'n'Roll-Detektor, von dem ich euch allen erzählt habe.
So, und dann. Sind sie auf dem Haus und dann kriegen sie den Evil Plan mit von dem Bösewicht, da müssen sie fliehen, das ist das Tower Records Gebäude, wo Capitol Records eigentlich drin sitzt in L.A., wahnsinnig ikonografisches Haus, das aussieht wie ein Stapel Platten im Grunde genommen, und da müssen sie fliehen.
Ah, stimmt.
Das ist so die Idee. Ah. Genau. Da müssen sie dann fliehen.
Das gibt es auch wirklich.
Ja, das gibt es wirklich. Das ist ein ganz tolles Gebäude. Das ist so eine ganz klassische Landmark in Los Angeles. Das finde ich sowieso eigentlich ganz schön. Der Film ist eigentlich auch so ein bisschen so eine L.A., wie soll man sagen?
Der Film ist, Nils, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich weiß, dass du auch Szenen lustig findest und ihn auch immer so. Aber der Film ist unentschuldbar frauenfeindlich. Und deswegen finde ich auch jede Szene, die in dem Film irgendwie ein bisschen witzig ist oder so, nicht okay.
Ja, er ist,
dass
auch,
ich das mal so sage.
Kein Problem.
Ich bin da ein bisschen der Partypuper gerade, aber.
Nee, er ist auch wirklich, ist, er ist gar nicht gut gealtert. Film. Er ist gar nicht gut gealtert.
Aber wenn die Frauen sich so anziehen wie in dem Film, dann müssen sie sich nicht wundern.
Auf jeden Fall gibt es da.
Die hätte sich ja auch nicht so in die Kamera bücken müssen. Ne?
Ja, was der Film ganz oft macht, ist eben so L.A. zelebrieren irgendwie durch so typische Sachen, die man aus L.A. kennt, wie eben das Capitol Tower Building oder den Walk of Fame, diesen Walk of Stars, wo diese ganzen Sterne im Boden sind, wo er dann eben auch in dem Stern von Art Moon
oder auch dieses am Strand ein Haus haben, ist ja auch so eine Legende.
Genau.
Dass sich das jemand leisten kann.
Und
der nur mit Haarteilen bezahlt wird.
Der Bösewicht erklärt Ford Fairlane vorher seinen Plan, indem er sagt, ja, und dann mache ich die Kopie, oder Ford Fairlane findet das dann raus, indem er diese drei CDs dann gesammelt hat und in diesen Computer gibt. Und dann stellt er fest, oh Mann, guck mal, er kauft die und dann setzt er die Raubkopien auf dem schwarzen Markt ab. Und was da in der Synchro falsch gegangen ist, weil Schwarzmarkt ist ja ein feststehender Begriff, okay, aber niemand sagt, ich gehe auf den schwarzen Markt.
Das stimmt, aber ist es
Das löst ja auch die Sekretärin, weil sie so ein Computerfreak ist. Dass sie ein Rechner mit drei CD-ROM-Laufwerken hat, was damals auch Novum war. Mhm. Und dann macht sie alle drei CDs rein und die gehen alle gleichzeitig zu und dann, bam, geht auf den Bildschirm, sieht man dann so die Übersicht der Kondomfirma, die in Südafrika, die auch dem
Scheinfirma,
die Scheinfirma.
Zum Vertuschen. Mhm.
Und dann sagt sie so, ja, aber das brauchen wir doch gar nicht, und dann sagt Ford Fairlane, ja, pass mal auf. Und dann drückt er einmal die Leertaste und die Enter-Taste und dann ist er drin. Ja. Und dann sieht man so die ganzen CDs, die alle sind. Und mit dem Tracks und sowas, auch von Black Plagio und sowas. Mhm. Und dann, wie du schon sagtest, kriegt man dadurch raus, okay, der macht das Geld noch auf dem schwarzen Markt, weil er nämlich Musiker so hasst und denen dann auch kein Geld, weil wenn du auf dem schwarzen Markt verkaufst, musst du den Musikern kein Geld geben.
Stimmt, weil die hast du ja nicht verkauft.
Ja. Genau.
Aha, seht ihr, gut, dass wir hier zusammensitzen, das habe ich überhaupt nicht geschnallt.
Und dann kommen wir langsam zum großen Finale. Vorher trifft Ford Fairlane noch auf irgendwen und dann sieht Ford Fairlane, sagt er, verdammt! Und dann antwortet Ford Fairlane, in alle Ewigkeit. Auch eine gute Antwort.
Der versucht auch so ein bisschen so eine Tex Avery Comicfigur zu sein. Die ganze Zeit, weil als er dann die Frauen sieht, wie er so mit seinem so ganz komisch irgendwie.
Das war das Allerschlimmste, wenn man sieht so das Gebäude mit den Frauen, die so auf dem Balkon tanzen, dann sieht das so.
Ich habe übrigens, vorhin habe ich ja schon erzählt, war ich ja ein bisschen in seinem Instagram-Account und vor wenigen Wochen hat er davon auch noch ein GIF gepostet, also er ist dann auch noch voll drin.
Auf jeden Fall hat er dann, trifft er den Bösewicht im Club. Wir sind wieder in einem Club, in dem wir am Anfang waren. Don sollte zwischenzeitlich erschossen werden, wurde gerettet und Ford Fairlane trifft in dem Club auf den Bösewicht mit den 3 CDs. Der Bösewicht zerstört die CDs. Ford Fairlane sagt, ja, ich habe ja noch Kopien.
Er hält die auch so schön hoch. Der hat diese aufgehängt wie so Karten mit den Nummern drauf. Guck mal hier.
Und der Bösewicht will dann Ford Fairlane einen Kragen, weil er zufällig auch in ein Mikrofon gesprochen hat und das ganze Publikum jetzt von seinem Evil-Plan erfahren hat. Und sie kommen auf die Bühne gerannt, auf der gerade dieser Pop-Schnulzensänger steht, den wir vorher im Studio gesehen haben.
Der hat das alles gehört.
Der hat das alles gehört, wie böse dieser Chef über ihn gesprochen hat und weint.
Aber auch so lautlos und so. Und dann
halt dem läuft einfach so eine Träne runter. Das fand ich wahnsinnig lustig.
Und dann kommen die auf die Bühne und dann fällt er einfach bewusstlos um,
weil ihm das zu aufregend ist, weil er so ein Weichei ist. Da fällt er dann um und Ford Fairlane besiegt
auch eine sehr enge Hose an.
Ford Fairlane besiegt den Bösewicht mit einer, wie ich ja schon feststellen durfte, der schönsten Sachen in diesem Film, indem er sich nämlich mal wieder einen Sambuca-Milchshake geben lässt, den auf seinen Gegner schüttet und ihn dann mit einer glühenden Zigarette bewirft und der dadurch in Flammen aufgeht, weil Sambuca eben immer sofort brennt. Deswegen hat der Sambuca-Milchshake den Tag gerettet. Der Chef ist tot. Ford Fairlane wärmt sich noch die Hände an dem brennenden Mann und zündet seine Zigarette an der brennenden Leiche noch an. Genau, erst wärmt er die Hände, dann zündet er seine Zigarette an. Und dann kommt Ed O'Neill, der Kommissar, nochmal, sagt, Mensch, wieso muss ich kommen? Heute ist doch Disco-Nacht im Coconut-Teaser. Und wir dachten, das war's. Aber das war's noch nicht. Denn?
Es gibt noch eine wunderschöne Liebesgeschichte. Aber ganz kurz eine Frage. Warum sollte er jetzt dieses blonde Mädchen finden?
Die hatte eine der CDs.
Übrigens, wenn er die CDs einlegt, sieht man die Tracks von den einzelnen CDs. Und ein Track von dieser Black Plague Band heißt Meine Nazi-Braut.
Das ist ja geil.
Oh Mann, nicht schlecht.
Und es kommt natürlich noch nicht die große Liebe, sondern Ford Fairlane fährt nochmal nach Hause zu den Trümmern seines Hauses, um so Abschied zu nehmen. Und da taucht nochmal Freddy Krüger auf, der jetzt Ford Fairlane endgültig erledigen will. Und Ford Fairlane schafft es, ihn mit einer ganz alten List auszuschalten. Er sagt, komm, wir kämpfen Mann gegen Mann. Und dann sagt er so, okay, und wirft seine Waffe weg. Und dann erschießt Ford Fairlane ihn. Was auch eine schöne Lösung dieses klassisch blöden Actionfilm-Konflikts ist. Dass nämlich dann der sagt, wir kämpfen Mann gegen Mann, dann doch plötzlich eine Waffe hat und sein Gegenüber erschießt. Und dann ist er am Strand mit dem Jungen. Dann gibt es noch so eine Auflösung mit dem Vater des Jungen, die nicht so wichtig ist. Und dann.
Das ist wirklich traurig, wie er sagt, kannst du meinen Vater finden? Ich gebe dir 100 Mäuse. Ja.
Und dann kommt Jazz, seine Assistentin, die er auch schmerzlich vermisst hat, kommt angefangen.
Mit der auch früher mal irgendwie zusammen war.
Stimmt, sie hatten zumindest mal ein Wochenende. Es gab mal ein Wochenende.
Reicht erzählt.
Ja. Und da kommt sie angefahren mit einem schwarzen Käfer, der schon toll aussieht, und steigt aus und hat sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Die sieht da so cool aus. Die hat so ein Football-Shirt an, dazu eine Hose mit Hosenträgern und ihre roten Haare gestylt. Also da ist alles zu spät. Das sieht wirklich wahnsinnig super aus. Und kommt sofort und die beiden küssen sich und reiten in den Sonnenuntergang.
Ja, aber
den Jungen haben sie adoptiert quasi.
Ja, und das Telefon klingelt. Sie melden sich mit, hallo, hier ist Dings. Und dann gewinnen sie die Millionen.
Genau.
Sind dann auf einmal reich und ziehen dann davon mit dem Jungen, den sie einfach mitnehmen, auf einem Kreuzfahrtschiff.
Auch eine sehr interessante, es ist ja eine Yacht, wo nur sie drauf sind.
Oh.
Das fand ich eine sehr interessante Idee, von was man also mit einer Million angeben
kann. Und übrigens sehen wir auch in der letzten Szene auf der Yacht, dass der Koala überlebt hat. Ford Fairlane sagt dann noch in die Kamera, ihr glaubt doch nicht, dass wir einen Koala umbringen.
Ach, stimmt.
Der sitzt auf der vierten Liege.
Genau, und schlürft seinen Kokosnuss-Cocktail.
Ach, wunderbar.
Und dann haben wir es geschafft. So schnell sind wir, glaube ich, noch durch keinen Film durch.
Ich möchte offiziell ankündigen, dass wir haben wieder einladen und mit ihm einen Film gucken, der uns einen, wo wir uns danach alle wohlfühlen. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, Herr.
Ach, ist okay.
Ich finde das interessant, weil das ist jetzt nicht dieser Fall einer Lindenstraße-Episode, die Maria einfach hasst, aber wo sie auch durchkommt und wo wir irgendwie Spaß daran haben, weil es irgendwie lustig ist, sondern der Film hat dich so wütend gemacht, dass du nach der Hälfte eigentlich gar nicht mehr richtig zugeguckt hast, nur noch so mit einem Auge, weil dieses Frauenbild, also so.
Das fand ich auch krass, weil es wirklich, also man kennt das eh so ein bisschen aus den 90ern, jetzt immer so, Frauen sind eh doof, aber das war wirklich
das ganz ist echt.
Ja, genau, also alle versteht Frauen mich nicht falsch und ihr müsst mir jetzt auch nicht schreiben, was für Szenen im Film, die wir schon besprochen haben, eins sind auch nicht so nett zu Frauen, das ist schon klar, ich spreche das ja auch immer an. Aber der Film war so krass und als ich ja noch gelesen habe, dass der Typ im realen Leben auch so krass war, fand ich es noch unangenehmer, ehrlich gesagt. Ja. Und ich habe auch darüber gelesen, dass die Leute auch die Dreharbeiten mit ihm unerträglich fanden und so, das ist einfach wahnsinnig. Der hat dann auch eine SNL-Show moderiert, wo dann die Sängerin Sinéad O'Connor und eine des damaligen Castes die Sendung boykottiert hat und nicht gekommen sind und so. Also das ist schon, der war quasi auch, also das war auch einfach sein Ding. Das ist nicht einfach, dass der sozusagen eine Rolle bekommen hat und jetzt ja auch nichts dafür kann oder so, sondern dass der hat es einfach sich selber gespielt. Und das fand ich dann einfach so unglücklich, dass ich mich richtig geärgert habe.
Ja, das war wirklich, alle Frauen in dem Film so, also eh schon so Püppchen sind, klar, aber die dann auch alle einfach so, sie werden halt so benutzt die ganze Zeit.
Das, und dann fand ich es auch wahnsinnig schwierig, wie jung die alle waren und auch, dass es so witzig war, dass der Moderator von dieser Radiosendung irgendwie so, ja, alle Teenager-Mädchen, die in der Gegend sind, sollen mit Vaseline in mein Studio kommen.
Mit einem Eimer Vaseline, stimmt.
Das hat mich echt fertig gemacht.
Also ich fand's schade, weil ich in Erinnerung war der irgendwie ganz lustig, der
Film. Aber das hat man ja öfter mal. Ja.
Und jetzt habe ich den gesehen und jetzt habe ich mich so ein bisschen geschämt, dass ich den irgendwie früher so problemlos empfand und den einfach irgendwie nur witzig fand.
Hätte ich, glaube ich, aber auch damals.
Weil mir hat sich da jetzt schon das ein oder andere Mal auch der Magen umgedreht. Es gibt, wie gesagt, das habe ich jetzt auch genug bewiesen, es gab ein paar Gags, die ich auch immer noch lustig finde, weil ich auch zum Teil einen wahnsinnig primitiven Humor habe, aber die Sachen, die einfach gar nicht lustig waren, sondern einfach nur wahnsinnig verletzend und misogynistisch, die sind so viel in diesem Film und so zahlreich und so unangenehm, dass man den nicht mehr empfehlen kann.
Ja, und man muss auch mal sagen, ne, also mir ist selber auch durchaus klar, dass wir da so ein bisschen doppelmoralisch sind, weil der letzte Film, den wir besprochen haben, war The Fast and the Furious, der wirklich jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er den Frauen eine besonders,
ja, aber also der so. Ist
aber
trotzdem anders.
Ja, also ich will nur sagen, ich sehe durchaus, dass wir da auch, dass das ein bisschen zweischneidig ist, aber ich würde ja eigentlich sagen, guck mal den Film, dann wisst ihr, was ich meine. Aber eigentlich möchte ich nicht, dass jemand guckt. Der ist auch total gefloppt. Der wurde dann eher später so ein Kultfilm, den die Leute sich dann auf VHS geholt haben.
Hat so irgendwie 40 Millionen gekostet und hat 20 Millionen eingespielt.
Ja, 500, nee.
Und hat 5 goldene Himbeeren bekommen.
Ja, genau.
In den ganzen Top-Kategorien.
Er hat richtig abgeräumt. Naja, er ist auf jeden Fall skurril und auch abgesehen von diesem ganzen Frauenquatsch ist es so ein bisschen, versucht es auch so ein bisschen, fühlt sich an wie Ace Ventura als mit Musik. So.
Aber wie gut man das machen könnte, wenn man die Prämisse gut machen würde.
Ja, habe ich auch gedacht.
Was man da für einen geilen Film draus machen könnte.
Total.
Auch wenn man könnte jetzt einen total guten zweiten Teil machen, weil jetzt die Musikindustrie ganz anders ist.
Und jetzt hätte die Musikindustrie auch eine reale Benutzung für jemanden, der regelmäßig da Verbrechen aufklärt. Damals.
Das stimmt. Also da hat ja Bernie, unser Freund Bernie Meyer, den viele von euch aus Dunkler Heimat als Moderator kennen, der hat ja zwei Romane geschrieben, Mandels Büro und Der große Mandel, glaube ich, wo es genau darum geht, dass zwei Typen oder einer, der in der Musikindustrie gearbeitet hat, Privatdetektiv wird und da immer noch so ein bisschen so in diesen Kreisen verkehrt.
Stimmt.
So, das dazu, also lieber den großen Mandel lesen als Fort Fairlane gucken, das müsst ihr euch wirklich nicht antun, das haben wir für euch getan und die guten Gags habt ihr jetzt alle gehört, nach wie vor gilt, werde ich jemals eine Yacht haben, wird sie Mighty Penis heißen und solltet ihr jemals,
das sehen wir noch,
ich hole mir so ein kleines Boot, das ich dann Mighty Penis nenne, so ein Ruderboot.
Die man so ohne Führerschein
fährt. Ja, genau, so ein Außenborder. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, die meinetwegen auch meinen Mighty Penis betreffen, aber auch viele andere Dinge, dann schreibt uns gerne auf Twitter unter @wimaf war weg, weil Wimaf nämlich weg war, oder?
Das finde ich jedes Mal aufs Neue lustig.
wimaf@pulatis.de Da freuen wir uns total, wenn ihr uns schreibt. Und ich hoffe, dass ihr uns gewogen bleibt. Und ich meinte es super ernst damit, dass ich Hami gern nochmal zu einem Film ja. einladen will, den wir.
Ja, etwas wir mussten jetzt auch so durchhetzen, weil ich jetzt gleich einen Fall lösen muss ja. in meiner ja. Detektei.
Ja. ja. Einen Taubenfall. Ja,
richtig. Haben's Bananentelefon.
Klingelt die ganze Zeit, ja. Ich hab's extra auf lautlos gestellt.
Aber es ist, ich finde es auch okay, dass wir den so schnell besprochen haben, weil das ist ein Film, der eigentlich, den sollte man gar nicht so. Das ist schon okay, dass das mal so eine schnelle Folge war.
Der ist ja auch lustig, wenn man bestimmte Dinge in seinem Gehirn ausstellen kann.
Also sehr viel muss man ausstellen ja. dann. Ja.
Hami, vielen Dank, dass du da warst.
Ja. Sehr gerne, ich bin immer gerne bei euch.
Bis zum nächsten Mal, unbedingt. Mhm. Und liebe Hörer, wir freuen uns über euer Feedback. Sagt uns, wie euch diese Folge, die immer irgendwie so einen ernsten Abschluss hatte irgendwie. Gar nicht so ja. haha, sondern man kann auch mal sagen, wenn was kacke ist. Finde ich vollkommen Absolut. In Ordnung. Wir freuen uns über euer Feedback und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, hier bei eurem Lieblingspodcast.
Freude.
Wiedersehen macht Freude. WIMAV. Bis
Ciao.
Dann.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude.
WIMAV?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
WIMAV?